SRF 2 Kultur.
Wir alle nutzen Computer und spätestens seit dem NSA-Abhörskandal wissen wir, auch die Nachrichtendienste tun das. Es liegt ja auch auf der Hand, weil wir mit Computern kommunizieren, benutzen die Nachrichtendienste Computer, um uns abzuhören. Historisch gesehen ist es allerdings genau umgekehrt. Der erste elektronische Computer wurde vor 70 Jahren gebaut vom englischen Geheimdienst mit der einzigen Absicht, damit verschlüsselte Nachrichten zu knacken. Peter Buchmann, SRF-Digitalredaktor, nimmt uns mit an die Wiege des Computers ins englische Bletchley. Dort begann auch die Geschichte des modernen Nachrichtendienstes.
Eine gute Stunde dauert die Reise von London bis in die Ortschaft Bletchley.
The next stop will be Bletchley.
Dieser Ort ist nur für etwas bekannt, den alten Landsitz Bletchley Park. Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg kaufte der englische Geheimdienst dieses Anwesen. Der Bletchley Park heißt nicht nur Park, er sieht auch aus wie ein Park. Ein großer Teich, viel Natur und darin unzählige Baracken und Fabrikgebäude, die eiligst aufgestellt wurden. Hier haben während des Krieges Tausende von Angestellten geheime deutsche Nachrichten entschlüsselt. Aus dem idyllischen Landsitz war eine Nachrichtenfabrik geworden. Heute befinden sich im Bletchley Park verschiedene Museen. In einem Raum die berühmte Enigma-Maschine, eine Art Schreibmaschine, die den Deutschen zur Verschlüsselung von Nachrichten diente. Gleich nebenan das englische Gegenstück zu Enigma, eine viel größere Maschine, groß wie ein Kleiderkasten. Der englische Mathematiker Alan Turing hat diese Maschine konstruiert, zum Knacken von verschlüsselten Nachrichten. Sie hat den Übernamen Bombe. Der Nachbau im Museum tickt und rumpelt. Vorne drehen sich 120 farbige Trommeln im Kreis, hinten ein Motor, massive Stecker und Schalter, alles elektromechanische Komponenten. Zum Knacken der Enigma-Verschlüsselung reicht das noch aus. 1941 fing der englische Geheimdienst ein neuartiges Signal ab, das von einem moderneren Verschlüsselungsgerät stammen muss. Schnell wurde klar, das sind verschlüsselte Nachrichten zwischen Hitler und seinen Generälen. Nach einigen Monaten gelang es den Engländern, die Verschlüsselung zu knacken. Von nun an konnten sie Hitlers Nachrichten mitlesen, und das mit Hilfe von Computern. Bloß 1943 gab es noch keine Computer in unserem Sinne. Computer waren Menschen, die rechnen. Es war ein Beruf, während des Krieges zudem ein typischer Frauenberuf. Der Geheimdienst rechnete also nicht mit Maschinen, sondern mit einem Zimmer voller Frauen. Wochenlang waren die Frauen mit einer Nachricht beschäftigt, viel zu lange in einem Krieg. Eine technische Lösung musste her, ein Gerät, das zuverlässig rechnen und zählen kann, und das möglichst schnell. Die Engländer bauten den ersten elektronischen Computer, den Colossus. Der Colossus sieht aus wie eine Wohnwand, die frei im Raum steht. Vorne Lampen und ein großer Schallpult, hinten hunderte von Röhren zum Rechnen. Eingelesen werden die verschlüsselten Nachrichten über einen Papierstreifen, etwa 10 Meter lang, der im Kreis herumrast. Mit dem Colossus, mit dem ersten elektronischen Computer, dauerte das Knacken von Hitlers Nachrichten nur noch ein paar Stunden statt ein paar Wochen. Nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass das erst der Anfang der elektronischen Rechner war.
Die Reportage aus dem ehemaligen Zentrum des englischen Geheimdienstes von Peter Buchmann. Bilder von Enigma, der Bombe und Colossus sowie Impressionen aus Bletchley Park finden Sie auf srf2.ch. Der Computer, in den 40er Jahren in England erfunden, nicht um zu kommunizieren, sondern um Nachrichten des Kriegsgegners zu entschlüsseln. In Bletchley Park, unweit Londons, beschäftigte der britische Geheimdienst tausende Männer und vor allem Frauen, die Botschaften der Deutschen zu knacken. Zuerst mit einem mechanischen Dechiffriergerät namens Bombe, später mit dem ersten elektronischen Computer, dem Colossus. Eine dieser Frauen war Jean Valentine. Peter Buchmann hat sie besucht.
Jean Valentine ist 89, eine zierliche, charmante Frau und hellwach. Sie hat mich zu sich nach Hause zum Mittagessen eingeladen und holt mich mit ihrem Auto am Bahnhof in Henley-on-Thames ab, einem noblen Vorort von London. Seit sie 17 ist, ist Jean eine begeisterte Automobilistin. Damals war das noch etwas ganz Außergewöhnliches für eine Frau. Sie bewarb sich deshalb während des Zweiten Weltkrieges als Fahrerin bei der Armee, erzählt sie.
I had already tried to join the Women's Auxiliary Air Force. You can see why they turned me down. My little legs wouldn't have reached the pedals.
Weil sie zu klein war für die großen Jeeps und die Lastwagen sowieso, wurde Jean Valentine aber als Chauffeuse abgewiesen. Stattdessen verschlug es sie in den Bletchley Park, das Zentrum des britischen Geheimdienstes.
Well, it was like no place I'd ever or any of us had ever been in before, really.
Ein außergewöhnlicher Ort, Militär, aber auch Zivilisten, Paradiesvögel, Leute, die das Kreuzworträtsel in der Times in 8 Minuten lösen konnten. Wissenschaftler von Weltformat, wie der Mathematiker Alan Turing, der die Bombe entwickelt hatte. Jene Maschine, mit denen die Engländer die deutsche Enigma-Verschlüsselung knacken konnten. Und an dieser Bombe arbeitete Jean Valentine ab 1943.
And when I walked into the room and saw that bomb, they had to provide me with a little plank, because I couldn't have done it otherwise.
Nur mit einem Podest war die zierliche Jean in der Lage, die Bombe zu bedienen. Sie hatte die Aufgabe, die Maschine zuerst zu konfigurieren und dann zu überwachen. Typische Frauenarbeit eben.
And of course there were many more women than men at Bletchley Park, as you probably know. I think we were about 7 to 1 or something like that.
7-mal mehr Frauen als Männer haben im Bletchley Park gearbeitet. Die meisten Männer nämlich waren an der Front.
But of course just doing the menial little jobs, you know, the men were all doing important things. All the Alan Turings of this world, you see.
Dennoch gab es eine klare Hackordnung. Frauen machten die einfachen, repetitiven Arbeiten, Männer aber die interessanten, wie etwa Alan Turing, erzählt Jean Valentine etwas bitter. Und über ihre Arbeit sprechen durfte sie auch nicht, alles war geheim. Fragte einer etwas zu oft, wurde er schnell einmal als Spion verdächtigt.
Never, never the job was discussed. Never. And that is how the secrecy was maintained, I think.
Auch nach dem Krieg sprach Jean während Jahrzehnten mit niemandem über ihre Zeit beim Geheimdienst, nicht einmal mit ihrer Familie.
But I've never sat down and sort of told them the story as I'm telling you.
Ihre Eltern wussten bis zum Tod nicht, was ihre einzige Tochter während des Krieges gemacht hat.
Sie hören SRF 2 Kultur mit Martin Lehmann am Mikrofon. Hier sind die Kulturnachrichten. Die Parteileitung der CVP Schweiz befürwortet ein Kopftuchverbot an den Schulen und beruft sich dabei auch auf christliche Werte. Gegen diese Argumentation verwehrt sich nun das Bistum St. Gallen. Glaubensfreiheit sei in der katholischen Kirche ein hohes Gut, sagte Franz Kreisel, Mitglied der Bistumsleitung, gegenüber dem Regionaljournal Ostschweiz. Seine Kirche sei überzeugt,
dass es notwendig ist, dass jeder Mensch seinen Glauben leben kann. Und wenn wir nicht Acht geben in der gesellschaftlichen Diskussion, dann verstehen wir Gleichheit der Menschen irgendwann als kleinsten möglichen Nenner. Und das hat mit der Gleichheit, die Gott jedem Menschen schenkt, mit der gleichen Würde nichts mehr zu tun.
Ein Kopftuchverbot an der Schule sei unnötig. Zudem bestehe die Gefahr, dass in der aktuellen politischen Diskussion christliche Werte instrumentalisiert würden, so Kreisel weiter. In Zürich ist für kurze Zeit ein 2,5 x 5,5 Meter großes Wandbild von Maler Willy Guggenheim zu sehen, das 40 Jahre hinter einer Verschalung versteckt war. Guggenheim, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Varlin, hatte Ende der 50er Jahre nach einer Spanienreise das Bild eines spanischen Friedhofs an die Wand seines Ateliers gemalt. 1972, 5 Jahre vor seinem Tod, gab er sein Zürcher Atelier auf, dieses wurde renoviert und weitervermietet, das Bild verschwand hinter einer Verschalung. Die heutige Mieterin ließ es nun restauratorisch sichern. Bevor es wieder zugedeckt wird, kann es am kommenden Samstag während einiger Stunden besichtigt werden. Rockpoet, Literaturrebell, Enfant terrible. Dem deutschen Schriftsteller Wolf Wondratschek sind im Lauf seiner Karriere schon viele Rollen zugeschrieben worden. In den 1960er Jahren nahm er sich die radikal-bürgerliche Stimmung in Deutschland vor. Sein Prosaband «Früher begann der Tag mit einer Schusswunde» wurde zum Kultbuch. Später beschäftigte er sich mit der Rolle der Männer und musste sich deswegen immer wieder Machotum vorwerfen lassen, was ihn nie kümmerte. «Ich baue auf den Ruhm postmortem», sagte er einmal. Davon ist hier keine Rede. Heute feiert Wolf Wondratschek seinen 70. Geburtstag.
Alle Wetter, die Bahn, so wirbt Deutschlands Transportunternehmen. Schön, wenn die Deutsche Bahn denn überhaupt fährt. In der führenden Industrienation Europas wird zurzeit ein großer Bahnhof praktisch nicht mehr bedient, weil im Stellwerk 6 Leute krank und 3 in den Ferien sind. Mainz ist von Mannheim oder Köln aus nur mit dem Auto oder dem Schiff erreichbar. Wie bitte? Fragt Deutschlands Deutschlandkorrespondent Kaspar Selk.
Volker Käfer hat eine ganz besondere Eigenart. Er lächelt immer dann, wenn es ganz schwierig wird. Volker Käfer ist der Infrastrukturverantwortliche der Deutschen Bahn. Jetzt lächelt er wieder tapfer, wenn er auf allen Sendern erklären muss, weshalb in der Hauptstadt eines Bundeslandes, in Mainz, in Rheinland-Pfalz, keine Züge mehr fahren. Und er antwortet immer wieder, 6 Fahrdienstangestellte seien halt krank, 3 in den Ferien. Die Nachfrage, weshalb man da nicht schon lange vorgebeugt habe, führt zu einem längeren Exkurs, lächelnd. Kurz zusammengefasst, 6 sind halt krank und 3 in den Ferien. Für diese Art von Management wird die Bahn nun verhauen, nach Noten. Von Bahnkunden, von Politikern, von Kommentatoren in den Medien und das natürlich zu Recht. Wenn eine Konzernführung nicht in der Lage ist, einen Teilzusammenbruch zu verhindern, nur weil 6 Leute krank sind, dann macht vermutlich jemand etwas falsch. Das darf man wohl annehmen. Die Kritik erfolgt zu Recht, die damit wie meist verbundene Häme nicht. Die Bahn wird jetzt nämlich mit Hohn und Spott übergossen von Leuten, die seit Jahren von ihr verlangen, dass sie spart, auch am Personal. Ihre Forderung jetzt, angesichts von Mainz, mehr Leute einstellen. Möglicherweise machen auch einige in Politik und Medien etwas falsch. Das meint Käfer vermutlich, wenn er etwas bitter in die Kamera lächelt, aber er sagt es nicht. Vielleicht besser nicht, sonst kommen noch mehr Fragen. Zum Beispiel die, ob man bei Bahnhofsneubau in Stuttgart nicht 6 Milliarden hätte einsparen können, 6 Milliarden, die man andernorts ganz gut gebrauchen könnte. Stuttgart 21, ein Prestigebau, der ebenfalls zeigt, dass die Bahn bestimmte Projekte nicht wirklich im Griff hat. Auch dort hat Volker Käfer schon ziemlich viel lächeln müssen.
Deutschland-Korrespondent Kaspar Selk über die Hintergründe des Verkehrschaos in unserem Nachbarland. Gute Fahrt. Diese Woche noch sammeln wir die letzten Dinge, die sich irgendwo finden, im Keller, in der Zimmerecke, hinter den Büchern, im Regal, Dinge, jedenfalls die wir nicht brauchen, aber auch nicht fortwerfen mögen. Kulturredaktor Remo Vitelli hat gestöbert und ein kleines Schneckenhaus gefunden, das er seit 30 Jahren aufbewahrt.
Die Wellen rollen auf und ab. Und auf und ab. Und mit ihnen rollt ein rundes Etwas über den Sand. Immer wieder, nur ganz kurz ist es zu sehen und schon ist es wieder weg. Auf und ab und auf und ab. Und ha, endlich, mit einem schnellen Griff kriege ich es zu fassen. Es ist ein Bolinus brandaris, eine Herkuleskeule, eine Stachelschnecke. Ein Schneckenhaus, etwa 5 cm lang, von beigebrauner Farbe außen, von rötlicher Farbe innen drin. Es ist auf eine eigentümliche Art und Weise schön. Und es war das allererste seiner Art, das ich gefunden habe. Zugetragen hat sich diese Szene an der italienischen Westküste Anfang der 80er Jahre. Ich war wohl etwa 6 oder 7 Jahre alt und schon damals ein leidenschaftlicher Sucher und Sammler. Später fand ich noch viele Schneckenhäuser, weit schönere und seltenere. Die Bolinus brandaris ist bei weitem keine Rarität. Und doch war sie, soweit ich das heute beurteilen kann, ein erster Meilenstein in meiner Sammlertätigkeit. Seit ich denken kann, horte ich Dinge. Muscheln und Schnecken eben, dann aber auch Steine, Bücher, Schallplatten und CDs, Filme und später Antiquitäten. Wenn ich früher am Strand entlang gewandert bin, den Blick immer auf den Boden gerichtet, so verbringe ich heute sehr viel Zeit auf Flohmärkten und in Brockenhäusern. Warum? Weil es sich noch heute so anfühlt wie damals. Die freudige Erwartung auf einen möglichen Fund und dann jener Moment, da man das Objekt seiner Begierde zum ersten Mal erblickt und es noch gar nicht richtig fassen kann. Ganz so wie damals am Strand, als diese Meeresschnecke in der Brandung auf- und abrollte. Noch bin ich nicht ganz sicher, ob ich nun einen sensationellen Fund gemacht habe, doch ahne ich es schon, mein Herz hat einen kleinen Aussetzer und ein wohliger Schauer geht über meinen Rücken. Es ist großartig, dieses Gefühl, einen kleinen Schatz gefunden zu haben. Dafür steht dieses Schneckenhaus. Und deshalb bewahre ich es auf.
Ein zum Hitlergruß ausgestreckter Arm, darunter steht Hitlergruß ohne Dämon. Was für eine Geschichte steckt denn dahinter, Martin Lehmann?
Es ist die Illustration eines sehr kritischen und sehr klugen Beitrags über den Berliner Skandalkünstler Jonathan Mese, publiziert in der Süddeutschen Zeitung. Es geht um den sogenannten Hitlergruß-Prozess, bei dem heute die Plädoyers erwartet werden. Zur Erinnerung, Mese hatte letztes Jahr am Rande der Documenta in Kassel die Diktatur der Kunst gefordert und dazu den Hitlergruß gezeigt. War das Kunst? Wie Mese betont, der stets zwischen der Bühnenperson und dem Privatmenschen Mese unterscheidet, oder war es ein Verstoß gegen das Verbot, Kennzeichen einer verbotenen Organisation zu verwenden, wie die Staatsanwaltschaft argumentiert? Darum geht's im Prozess. In der Süddeutschen geht's darum nur am Rande. Ja doch, man solle den Angeklagten Mese um Gottes Willen freisprechen, wird gefordert, aber vor allem, damit man sich endlich wieder mit dem Künstler Mese befassen könne. Und das tut der Autor dann auch, und zwar ziemlich gnadenlos. Zuerst räumt er mal mit dem gehätschelten Bild des vermeintlichen Außenseiterkünstlers Mese auf und stellt klar, Zitat, dieser Mann ist eine Rampensau. Zweitens legt er dar, wie andere Künstler vor Mese sich auf viel subtilere und gleichzeitig aufrüttelndere Weise mit der Entdämonisierung Hitlers befasst haben, Anselm Kiefer etwa, Charlie Chaplin sowieso. Und drittens hält er fest, bei Mese habe nie der satirisch durch den Reißwolf gedrehte Hitler seinen Auftritt, sondern stets der Kitschige, der vom Volk verführt wurde, von der Bühne in die Politik hinabzusteigen. Freisprechen? Unbedingt, findet die Süddeutsche, aber dann nicht länger vor der Selbstdeutung dieses überschätzten Künstlers auf die Knie gehen.
Und dann war da gestern Abend in Locarno noch die Premiere des Films L'Expérience Blocher von Jean-Stéphane Bron. Auch davon ist heute Morgen in den Feuilletons schon die Rede.
Ja, mindestens die beiden großen Zürcher Zeitungen sowie die BAZ und der Blick widmen dem mit Spannung erwarteten Dokumentarfilm über den strittigsten Schweizer Politiker bereits einen großen Beitrag. Die NZZ sogar deren drei. Auf der Inlandseite wird dem Film zwar attestiert, dass er nahe an Blocher herangehe und etwa dessen Stimmungsschwankungen, die Freude über einen gelungenen Coup, die Enttäuschung nach einem Wahlmisserfolg eindrücklich zeige, aber halt doch am Anspruch scheitere, hinter die Geheimnisse dieses Mannes zu kommen. Auf der Meinungsseite wird klargestellt, dass es sich beim Werk eindeutig nicht um einen Propagandafilm handle. Bron habe weder eine Hagiographie noch eine Abrechnung geliefert. Und im Feuilleton der NZZ schließlich fasst der Kritiker zusammen, letztlich bietet der Film genau das, was er im Titel verspreche, nämlich die Experience, die persönliche Erfahrung eines Filmemachers mit Christoph Blocher. Tagesanzeiger Blick und Basler Zeitung sind eine Spur kritischer. Unter dem Titel «Mitgefühl mit dem Mächtigen» schreibt der Tagi, der kluge welsche Dokumentarfilmer Bron habe ästhetisiert, was er eigentlich entlarven wollte. Der Blick titelt «So langweilig war Blocher noch nie» und die BAZ, die ja bekanntlich eine gewisse Nähe zu Blocher hat, spricht von «Embedded Journalism» und findet, da sei ein etwas gar sentimentales Porträt entstanden. Deren Titel «Kratzen an der Oberfläche».
Ich bin Henker. Liebesgeschichten. Der Buchtitel verspricht schon einiges. Und es ist klar, das ist sicher kein gewöhnliches Buch mit gewöhnlichen Liebesgeschichten. Susanne Sturzenegger aus der Literaturredaktion mit ihrem Buchtipp.
Die 9 Liebesgeschichten im Buch von Rajesh Parameswaran sind komisch und zum Teil recht makaber. Sie zeigen, dass Liebe zwar schön und romantisch ist, aber auch krank machen oder gar töten kann. Es geht eigentlich immer um Missverständnisse, zum Teil mit gravierenden Folgen. Wie zum Beispiel die Geschichte mit dem Tiger im Zoo, der sich in einen Wärter verliebt und ihn zum Fressen gern hat. Oder dann die Geschichte vom Hochstapler Dr. Raju Gopalarajan. Ein indisches Paar, das in die USA ausgewandert ist, in der Hoffnung auf ein besseres Leben, hat eine zünftige Ehekrise. Schließlich verliert der Mann auch noch den Job als Computerverkäufer. «Na, dann werde ich halt Arzt», sagt sich Gopalarajan. unter anderem auch um seine Ehe zu retten, die Frau zu überraschen und beeindrucken. Gopi arbeitet sich durch einen Stapel Medizinbücher und übt heimlich für die erste Operation mit einem Sofakissen.
«Was in aller Welt tust du da?» fragte sie. «Nichts», rief Gopi aufgeschreckt. «Was denkst du denn? Ich repariere bloß das Kissen.» Gopi hatte es mit dem Messer aufgeschlitzt und das Innere herausgeholt und jetzt stopfte er alles wieder hinein und versuchte, die Hülle so sauber wie möglich wieder zuzunähen. Er übte. Am nächsten Tag stand seine erste Operation an. Der Patient war Vicente. Gopi war aufgefallen, dass der junge Mann am Unterarm eine Beule hatte, so groß wie eine Kumquat. Gopi sagte, er müsse das hässliche Ding loswerden. Er werde das zu einem sehr vernünftigen Preis erledigen. Halbherzig stimmte der Junge zu.
Man kann es sich vorstellen, das kommt nicht gut. Die Liebesgeschichten von Rajesh Parameswaran sind raffiniert, schräg und bizarr. Und auch der Buchtitel ist gruselig, Ich bin Henker. Jede Geschichte hat einen anderen Ton, immer passend für jeden der sonderbaren Protagonisten. Sei es ein Tiger, ein Rieseninsekt, ein Henker oder ein Hochstapler. Rajesh Parameswaran ist 1979 in Indien geboren, in Texas aufgewachsen und heute lebt er in New York. Sein Geld verdient er mit dem Schreiben von Kurzgeschichten für Magazine. Was er besonders gut kann, mit dem ersten Satz schon eine unglaubliche Spannung erzeugen. Als das Telefon klingelte, versuchte Savitri Veragavan, so gut es ging, zu vergessen, dass ihr Mann Ravi tot auf dem Wohnzimmerboden lag.
Susanne Sturzenegger empfiehlt Ich bin Henker, Liebesgeschichten von Rajesh Parameswaran, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch.
100 Sekunden Wissen.
Eine Ausstellung in ihrem Fernseher. Morgen Donnerstag beginnt das ungewöhnliche Ereignis. Es ist das internationale Teletext Art Festival. Künstlerinnen und Künstler versuchen, das Maximum herauszuholen aus den minimalen Möglichkeiten, die der Teletext bietet. Teletext, nicht nur wegen dieses Festivals, ein wunderliches Ding, findet Patrick Bürgler.
Spätestens alle 2 Jahre wechseln wir unser Handy aus. Ein Computer ist nach 4 Jahren ersatzreif. Auch Fernsehgeräte sind mittlerweile nach 6 Jahren veraltet. Die Technologie entwickelt sich rasant. Und dann gibt es da diesen Teletext. Eine Technologie, die aus der Steinzeit des Fernsehens zu stammen scheint. Tatsächlich war es 1974, als Techniker der BBC die ersten Teletextzeiten entwarfen. 10 Jahre später startete der Dienst auch in der Schweiz. Knapp 30 Jahre alt sind also diese krakeligen Textzeiten, die mit gerade mal 24 Zeilen auskommen müssen. Archaisch das Ganze, und doch hat sich die Technologie hartnäckig gehalten. Weshalb bloß? Die Bedienung kann es nicht sein. 3 Ziffern eintippen, warten, dann lesen und dann die nächsten 3 Ziffern eintippen. Es muss wohl der Inhalt sein. Ich kenne zwar nicht viele Leute, die dort ihr Horoskop lesen oder den Goldpreis abrufen, aber aktuelle Sportresultate oder die Nachrichten in aller Kürze, das nutze auch ich, weil es so einfach ist, wenn der Fernseher sowieso läuft und weil es so kurz und bündig ist und leicht verständlich. Trotzdem geht die goldene Zeit des Teletexts wohl langsam zu Ende. Die einen benutzen bereits ihren Tablet-Computer, während sie fernsehen. Und für die anderen kommt HBB-TV. Bei HBB-TV ist nicht nur viel mehr Platz für Text auf dem Bildschirm, die neue Technologie zeigt auch Bilder und kann sogar Videos abspielen. Bis HBB-TV aber in jedem Haushalt erhältlich ist, dauert's noch 1-2 Jahre. Bis dahin genießen Sie also noch die 960 Bildpunkte des Teletexts auf Ihrem Fernsehschirm. Von Mitte August bis Mitte September sogar künstlerisch gestaltet auf den Seiten 750 bis 765 auf SRF 1.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.